Asphaltkannibalen. Asphaltkannibalen.
Oh mein Gott, Jack, bist du verrückt?
Kannibalismus.
Ein Vietnam-Veteran hat sich im Free-Market verbarrikadiert und liefert den Bullen ein Feuergefecht.
Okay, das genügt.
Warte, Jane, warte bitte. Bitte versuch doch zu verstehen. Hör mir zu. Während sie hier war, hatte ich das Bedürfnis, sie zu beißen. Beißen wollte ich sie, verstehst du? Wie Bukowski.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallihallo.
Ja.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt irgendwie grunzen soll oder merkwürdige Avancen machen, aber ich glaube, dafür bist du einfach nicht jung genug.
Du kannst ja mich ranschleimen, wie wäre das?
Ja, ja, ich beiß dir auch in den Bauch oder so. Ich weiß nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was bin ich da sehend, dachte ich so bei mir.
Ja.
Aber bitte.
Wir hatten hier vorab off-air mal kurz drüber gesprochen, über hier die Altersfreigaben respektive, also ab 16 Jahren, FSK-Freigabe ab 16 Jahren und indiziert, will heißen, ja, nicht mal für ab 18-Jährige so einfach zugänglich. Die Zeiten haben sich geändert, haben wir festgestellt.
Ja, in der Tat. Also dafür, dass eben in dem ersten des Abends für der Aufnahme gar nicht so wahnsinnig viel drin ist und dem anderen wird geschmoddert ohne Ende. Mhm. Also sehr, sehr erstaunlich. Also aber ich bin tatsächlich so alles in allem sehr zufrieden mit der Auswahl. War schön.
Ich finde auch. Es ist total passend. Also das eine ist auch einigermaßen topical noch. Also wenn man das hier hört, dann ist ja auch James Gunns Superman-Film noch nicht aus den Kinos raus, nehme ich mal an.
Korrekt, ja, genau. Ja.
Und das andere passt natürlich wegen Antonio Margheriti, der sowieso ein Go-To-Liebling ist unseres Formats.
Genauso wie John Saxon in der Hauptrolle, der auch sowas ähnliches ist wie ein geringerer Schutzheiliger dieses Podcasts. Also ist ja auch überall und nirgends.
Richtig,
also
richtig.
Sicherlich nicht so häufig hier vertreten gewesen wie Henry Silver oder Gary Busey oder so, aber ja, doch. Ab und an hatten wir ihn.
Ich habe nicht mitgezählt, aber tatsächlich, ja, ich sehe ihn immer wieder gerne. Ich habe tatsächlich so mit Blick auf Antonio Margheritis Filmografie mir gedacht, ja, wir hatten den schon, ich würde sagen, mindestens 3-4 Mal, aber mir fällt es gerade mit diesen völlig austauschbar klingenden Söldnerfilmen geschätzten Herrn sehr, sehr schwer zu sagen, hatten wir den schon oder war das irgendein anderer Söldnerfilm? Aber am besten finde ich in seiner Filmografie tatsächlich, wie war denn das, Im Wendekreis des Söldners.
Auch schön.
Ja. Das ist, der heißt Tornado im Original. Aber ich glaube, Geheimcode Wildgänse hatten wir.
Ja.
Kommando Leopard hatten wir nicht. Aber der Commander, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, den hatten wir auch, genau.
Ah, Jäger der Apokalypse.
Mir ist so, als ob, ja.
Und auf jeden Fall Yor. Also einer gegen das
Stimmt,
Imperium.
Genau.
Il Mondo di Yor.
Richtig, genau. Also,
aber ohne Söldner eben.
Entweder die beiden oder einer von den beiden. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, weil es ist, wie du ganz richtig sagtest, verhältnismäßig austauschbar alles in allem. Aber immer von so einer gleichbleibenden, ja, möchte ich sagen, Qualität? Eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich nicht Qualität sagen, aber zumindest Unterhaltungswert. Vielleicht das.
Wir sprechen über Asphaltkannibalen aus dem Jahre 1980. Der Originaltitel Apokalypse Domani oder auch im englischsprachigen Verleih Cannibal Apocalypse. Genau.
Ja.
Und zu zweit sprechen wir über Slither aus dem Jahre 2006 von James Gunn. Slither voll auf den Schleim gegangen.
Aha.
So machte man das damals noch.
Ja, wobei das was eher klingt wie 80er. Aber es passt ja auch. Der Film fühlt sich auch an wie 80er.
Ja, ich hatte das Gefühl, also als ich das Universal-Logo gesehen habe, dachte ich, die hatten aber auch so in den mittleren Nullerjahren so einen Run, weil ich glaube, Hot Fuzz, ja auch im Verleih von Universal oder Universal-Produktion, hieß zum selben Zeitpunkt Pi mal Daumen, zwei abgewichste Profis.
Ja, ja. Ja, ja.
Und da saß irgendjemand im Vertrieb und dachte sich, hey.
Ja, es sind halt diese Übersetzungen, bei denen man immer das Gefühl hat, sie wollen noch eine Schippe draufpacken, damit auch wirklich der Hinterletzte versteht, dies ist nicht ganz ernst gemeint und vielleicht auch ein bisschen komisch.
Ja. Jetzt setzen wir uns beide ja auch mal so ein bisschen gedanklich mit Filmmarketing auseinander. Ich war schon überrascht, ehrlich gesagt, dass mit Blick auf Slither, weil eben TH drin steckt, der deutsche Verleih nicht gesagt hat, wir machen da was komplett deutschsprachiges oder was anderes englischsprachiges draus, weil normalerweise versucht man das immer um jeden Preis zu vermeiden. Deswegen nimmt man ja auch gerne die The raus aus dem englischsprachigen, aus englischen Filmen.
Ja.
Das ist eben nicht mehr, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Der Babynator? Keine Ahnung, wie der im Original heißt. Egal, wir reden über Asphaltkannibalen.
Ja, als erstes, genau. So circa 26 Jahre vorher.
26 Jahre vorher. Und die OFDB-Inhaltsangabe, ich glaube so das maßgebliche Personal haben wir bereits benannt, das ist eigentlich nur John Saxon. Alle anderen sind eigentlich so schon auch da.
Ne?
Ja. Wir kommen darauf zu sprechen. Und der OFDB steht geschrieben von Platzhalter-Account, böser Junge. Zwei Ex-GIs brechen aus einer Nervenheilanstalt aus, in die sie eingewiesen wurden, da sie im Vietnamkrieg Anfälle von Kannibalismus aufzeigten. Erst später stellt sich heraus, dass ihr Verhalten nicht auf einer durch Kriegserlebnisse gestörten Psyche beruht, sondern durch ein Virus hervorgerufen wurde. Wie reiste Bestien streichen die Kannibalen durch die Stadt und jeder Gebissene wird mit der gleichen schrecklichen Krankheit infiziert. Und infiziert ist nur ein Buchstaben weg von indiziert, deswegen reden wir natürlich über diesen Film streng wissenschaftlich und empfehlen diesen ausdrücklich nicht.
Natürlich nicht. Auch wenn wir vielleicht den einen oder anderen lockeren Spruch zwischendurch reinbringen.
Ja.
Es ist natürlich tatsächlich rein wissenschaftlich.
Wer hat dir denn gefallen, Daniel?
Darf ich das sagen, ohne ihn zu bewerben? Ich weiß es nämlich nicht so genau. Aber dennoch, also ich, kurzweilig. Ich fand ihn wirklich kurzweilig, dafür, dass der halt, was eben auch so ein bisschen mehr als 90 Minuten hat. Es passiert halt ständig irgendwas. Das hat nicht immer alles Sinn. Es baut auch nur bedingt aufeinander auf. Ich fange nochmal von vorne an. Ich sage es nochmal so, ohne mir selbst zu widersprechen. Filme dieser Art haben für mich ganz häufig das Potenzial, mich zu nerven. Und zwar genau aus den gerade genannten Gründen, weil eben so viel passiert, ohne dass es aufeinander aufbaut, ohne dass da halt ein großartiger Sinn hinter ist oder auch nur Logik. So. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, haben hier die Asphaltkannibalen eine erstaunlich stringente Handlung, die, sagen wir mal, zumindest immer wieder zu sich selber zurückfindet. Die Logik ist da, also bleibt da manchmal ein bisschen auf der Strecke, aber es ist eben nicht so, als ob der Film halt wirklich komplett in andere Richtungen wandert, wo ich es nicht vermutet hätte und die auch nicht zur Sache tun. Ja, also das empfand ich schon mal durchaus als sehr positiv. Ich meine, John Saxon trägt die ganze Sache, das ist der macht die Sache gut. Ja. Er hat halt das Gesicht dafür, hat eben auch die Gravitas, glaube ich, für die Situation, die er da mitbringen muss. Ich fand hier, den großartig benannten Charlie Bukowski.
Ja, ne?
Ja, ich dachte so bei mir, wird auch gerne mal wieder ein bisschen Bukowski lesen.
Ich dachte auch bei, eine weitere Nebenfigur heißt Tommy oder Tommy Thompson und da dachte ich auch, Jim Thompson, Hunter S. Thompson, war irgendjemand so, ist das eine Linie, die sich hier durch den Film zieht? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach Zufall. Ist,
ja, aber genau, Giovanni Lombardo Radice. Wir hatten ihn in das Haus am Park oder wie das Ding hieß?
The House on the Edge of the Park.
Ja, genau, das meine ich. Genau, auf jeden Fall. Er macht seine Sache auch relativ gut. Ich fände es erstaunlich, dass er dann, also irgendwann relativ sang- und klanglos raus ist, aber also er hat einen interessanten Abgang. Aber bitte. Also, wie gesagt, ich fand ihn tatsächlich gar nicht so schlecht, alles in allem. Ich glaube aber tatsächlich, dass er viel mehr Potenzial gehabt hätte, wenn er sich noch ein bisschen mehr eingelassen hätte auf seine vielleicht, sagen wir mal, sozialkritischen Aspekte, die er, sagen wir mal, zumindest zum Anfang bietet. Weil, ich meine, es ist klar, wenn die schnelle Lira, die gemacht werden sollte, ist mir natürlich völlig bewusst. Aber erstens, diese Kannibalen hier sind eigentlich Zombies, nur ohne Maske, was natürlich die Sache deutlich billiger macht. Und letztendlich passiert halt an der Stelle auch gar nicht so viel mit irgendwelchen Beißereien oder Schlappereien oder sonst wie. Dafür wird halt viel durch die Gegend gerannt und gehetzt und so. Oftmals wieder mit sehr unpassender Musik. Manchmal passte sogar.
Ja.
Und ansonsten hätte ich gerne, glaube ich, mehr von, sagen wir mal, der psychologischen Belastung von John Saxons Figur Norman Hopper gesehen, als das, was der Film dann letztendlich bietet, weil er es ihm eigentlich die ganze Zeit nur so andeutet oder
er wacht schweißgebadet auf.
Ja, genau. Ja. Aber ansonsten, ja, gutes Ding für mal eben so 90 Minuten.
Ja, ich glaube, wäre auch ein wunderbares Double-Feature hier mit Deer Hunter gewesen. Ohne das ganze Trauma, weil das nervt ja nur. Also du hast ja schon vollkommen zu Recht gesagt, es ist da, aber es kommt sehr, sehr kurz. Es wird auch angesprochen. Interessant überhaupt, Filme aus der Zeit jetzt zu gucken, so relativ, naja, vergleichsweise mehr oder weniger frisch, irgendwie nach Vietnam. Auch sowas wie Exterminator, den wir vor vielen Jahren besprochen haben.
Stimmt,
und ja. Die sich einfach jetzt, wo es eben diese eine Ecke gibt, die sagen, also etablierte Filmemacher wie Coppola oder Cimino, die sagen, wir verarbeiten oder Oliver Stone das jetzt Ganze mal irgendwie dezidiert auch introspektiv, stellen die wichtigen Fragen und so weiter und so fort. Und dann eben Filmemacher hier wie Antonio Margheriti oder Anthony M. Dawson, sein Pseudonym hier, die sagen, wir machen eben sowas. Kann man machen. Ich bin, genau, es wird, glaube ich, nicht ausführlich drauf rumgeritten, auf den ganzen traumatischen Aspekten, den eben so ein Krieg meistens mit sich bringt, um hieran Freude zu haben. Wie gesagt, ich muss ein bisschen leise treten hier mit meinem Lob. Aber ehrlich gesagt, so richtig großes Lob kann ich auch nicht ausschütten, weil Asphaltkannibalen ist ein komplett kompetenter Film. Ich habe mich auch nie gelangweilt, aber ist jetzt mitnichten einer meiner erklärten Lieblingsfilme und ich habe ihn auch deswegen hauptsächlich ausgewählt, weil ich dachte, komm hier, Margheriti, Saxon, da ist alles drin, da sind Söldner drin, da sind Kannibalen drin, Infizierte. Das ist so einfach so ein bisschen so ein Rundumschlag dessen, was einfach damals gerade so lief. Ne? Wenig Brüste, muss man sagen, relativ wenig Sex, aber zu dem bisschen Sex kommen wir gleich noch. aber schon eben sehr ein Film seiner Zeit und auch relativ exemplarisch für das, was wir hier einfach gerne besprechen, inklusive eines Soundtracks, den hast du ja auch bereits angesprochen, die musikalische Begleitung, der eben klingt wie Goblin, aber eben nicht Goblin ist. Also von Alexander Blonksteiner, wo ich tatsächlich etwas lachen musste, als ich den Namen vorspann gesehen habe.
Blonksteiner, ja.
Ja, Blonksteiner ist, ich finde es ein bisschen undankbar, der Nachname, aber vielleicht bin ich auch einfach nur einfach gestrickt. Also.
Ich finde das völlig in Ordnung. Ich meine, der junge Mann kann vermutlich nichts dafür, aber
Der Film klingt eben auch musikalisch wie jeder andere Film dieser Zeit, nur nicht so gut.
Also ich glaube auch, sie haben hier versucht, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau zu schaffen, in dem halt alles verwurstelt wird, was irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er Leute für eine schmale Mark irgendwie ins Kino gebracht haben oder weil es gerade geregnet hat oder so.
Ja, perfekt wäre es gewesen, wenn noch so irgendwie Laura Gemser einen Gastauftritt gehabt hätte. Ich glaube, das wär perfekt gewesen.
Ja, ich glaube auch.
Die Kirsche auf der Sahne. Aber wir haben ja jemand anderen, also die kleine Mary.
Zu Laura Gemser ist mir auch ein bisschen durch den Kopf gegangen, deswegen hatte ich auch kurzzeitig überlegt, ob wir was mit der machen wollen und wie vielleicht noch ein bisschen mehr in den Kannibalen- oder Zombie-Aspekt rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir auch ein bisschen gereicht, so für das, was es ist, weil es ist eben tatsächlich, also Apocalypse Domani ist eben, er ist halt nah am Sleaze, aber er ist nicht sleazy. Er ist irgendwie, er ist exploitativ, aber er ist noch nicht wirklich Exploitation. Und es ist alles so ein bisschen, ich empfand ihn als relativ zurückhaltend über weite Strecken. Und ich glaube, also wenn ich so ein richtiger Gore-Bauer wäre, was ich ja niemals war, dann wäre ich hier vermutlich ein bisschen enttäuscht. Ne? Weil was haben wir denn hier großartig drin? Wir haben einmal Charlie und
Tommy,
genau, danke. Wie sie da in diesem Erdloch hocken und irgendwas sich in den Mund stopfen, aber man sieht's gar nicht so richtig, weil sie die Hände davor haben. Was ich mich übrigens, aber das ist so ein Pet-Peeve, weil ich irgendwie bei solchen Szenen immer denke, ja, dann zeigt's doch richtig, wer ist denn so? Also niemand würde so die Hände vorm Mund halten, um zu essen. Sehr, aber sehr sie wollen gut, natürlich, ja. aber sie wollen natürlich zeigen, dass da keiner wirklich gerade auf dem rohen Steak rumkaut oder so.
Ja, ich finde, so ein Begleitproblem ist auch, dass, also ging mir zumindest so, dass ich nicht wirklich erkannt habe, wer da unten in dem Loch sitzt. Und wenn die dann später wieder aufschlagen, dachte ich mir, sind die das vom Anfang? Ja, ja, ich glaube, das sind die aus der Grube, aber ich muss tatsächlich zweite Mal drüber nachdenken.
Nun, der eine ist schwarz und der einzige Schwarze in dem Film, also von daher.
Ja, aber die sitzen eben auch in der dunklen Grube.
Also, das ist richtig, ja.
Und ich habe hauptsächlich die Fleischkloppen vor deren Gesichter gesehen. Also,
ja. Genau, und dann später darf, ist es Charlie, darf da irgendwie so ein bisschen mit so einer Drehsäge, keine Ahnung, wie die heißen.
Das ist ein Trennschleifer, ja.
Oder ein Trennschleifer, ja, danke. Muss nur dich Handwerker fragen. Also mit dem Trennschleifer da irgendwie im Bein rumwursteln. Das war's. Also in ehrlicher Weise an viel mehr erinnere ich mich nicht, außer.
Das ist auch der einzige richtige große Gore-Effekt, würde ich mal sagen. Oder der so ausgewälzt wird. Also wie man es eben aus Kannibalenfilmen oder Filmen dieser Gangart kennt, dass da oft dann einfach auch die Kamera gerne mal so einfach mal eine halbe Minute zu lange drauf fällt, um. Aha. Damit man auch wirklich jeden Effekt auch als solchen erkennt und man sich denkt, ja, wenn ihr ein bisschen früher weggeschnitten hättet, dann wäre es vielleicht sogar einigermaßen überzeugend gewesen, aber das ist eben, dass ich solche Effekte in dem Film nicht stapeln, möchte ich sagen, geht es für mich noch so gerade durch, einigermaßen kritisch unkommentiert, möchte ich sagen, weil ansonsten ist der Film ja vergleichsweise zurückhaltend, also im Vergleich zu dem, was so der Titel suggeriert, weil da dachte ich, da kommt sehr viel mehr.
Ja.
Ich rede so, als wäre ich davon überrascht gewesen, aber ich kannte den Film auch schon vorher. Aber ich habe jetzt immer beim Wiedersehen festgestellt, ich konnte mich an gar nicht so viel daran erinnern und ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, dass der Film gerade in der ersten Pi mal Daumen, du hast schon vollkommen recht, der ist einigermaßen schlüssig, der will nicht alles, sondern eben schon eine Geschichte erzählen, die er dann am Ende auch erzählt, aber die erste halbe Stunde ist für mich jeweils wiederum so all over the place, weswegen ich mich, glaube ich, auch nicht so im Detail daran erinnern konnte, weil wir haben diese Szenen im vietnamesischen Dschungel, da laufen irgendwie Leute, brennen durch die Gegend, aha, Kannibalen, oh, war doch nur ein Traum. John Saxon hat ein bisschen, weiß nicht, nicht Eheproblem, möchte ich sagen, aber seine Frau irgendwie auch irgendwas laufen mit einem gemeinsamen Buddy von den beiden. Dann kommt doch die Nachbarstochter rein in die ganze Handlung.
Die irgendwas, genau, die von einer 20-Jährigen gespielt ist, aussieht wie 15 und John Saxon anbaggert, der 44 war zu dem Zeitpunkt und aussieht wie 54. Also,
das hat ein Geschmäckle, ja.
Aha. Ja, denn doch. Und wir hatten später, ich meine, immerhin schneidet der Film weg, aber wir erfahren ja dann später, dass er sie irgendwie in den Bauch gebissen hat. Was auch so ein ganz seltsame Form von Vorspiel zu sein scheint.
Ja.
Also, aber.
Cinzia Di Carolis ist die Schauspielerin, genau, die war eben, die war ein Jahr vorher, habe ich mir angelesen, ich kenne den Film nicht, in einem Film namens Libidine, also will heißen, sie hat wahrscheinlich ihre Karriere auch ungefähr in der Zeit neu ausgerichtet und verschwand dann nach Apokalypse Domani fast komplett von der Bildfläche, aber sie war eben, deswegen ist es auch nochmal extra eklig, weil ich mich an sie erinnere in hier dem Argento-Film, die neunschwänzige Katze, und sie ist eben bekannt geworden als Kinderdarstellerin, also als ich glaube, ihre ersten Rollen hatte sie alle so ihre Karriere definiert haben, für die man sie kennt, so im Alter von 9, 10, 11. Ja. Und dann im Grunde verschwindet sie weitgehend und kommt wieder 5, 6 Jahre später, ist aber eigentlich so sichtbar um 3 Jahre gealtert oder um 2 und verführt ihr den Mann mittleren Alters, John Saxon. Das wird auch gar nicht weiter kommentiert, ne? Also, das ist alles so passiert eben.
Ja. Es gibt dann diese eine Szene, in der er das irgendwie seiner Frau erklären will und sie ist halt. Furchtbar aufgebracht, wobei man, also mir, ich stellte mir die Frage, ist jetzt aufgebracht, weil sie glaubt, dass er ihr jetzt erzählen will, dass er fremdgegangen ist? Ist sie aufgebracht, weil er ihr erzählen will, dass das ein jüngeres Mädel ist? Und letztendlich erzählt er ihr nur, dass er irgendwie Beißgelüste hat.
Ja.
Woraufhin sie sagt, so, sie muss ja zur Arbeit. Ja. Mehr oder weniger.
Also so wie sie agiert, hätte sie ihm wahrscheinlich verziehen, weil sie weiß ja, wie diese jungen Nymphen sind. Also.
Seufz.
Aber ich meine, gut, wir haben uns den Film ausgesucht oder ich. Also ich meine, wir können die Schuld niemand anderem in die Schuhe schieben.
Also genau. Und ich glaube, dieser Aspekt, also diese paar Minuten, weil dann verschwindet hier Mary ja größtenteils aus dem Film bis zum Schluss. Aber das ist also aus meiner Sicht tatsächlich das Sleazigste, was der Film sonst zu bieten hat. Ja.
Absolut, ja.
Alles andere ist, also auch die das Techtelmechtel zwischen eben
Dr. Jane, Phil?
Ja. Jane und genau und Dr. Phil, ist ja auch super harmlos.
Es gibt doch, glaube ich, eine blanke Brust bei so einer Fummelei im Kino mit zwei jüngeren Leuten, die da einen Kriegsfilm gucken, was ich auch sehr heiß fand. Also, weil, wenn man guckt, was da auf der Leinwand sich abspielt und er erstmal so,
Da guckt man einen italienischen Kriegsfilm mit George Peppert.
Stimmt.
Ausgerechnet. Und fängt an, sich da irgendwie halb zu befummeln und auszuziehen und irgendwie über die Sitze zu hängen, bis Charlie seinem Namen alle Ehre macht und irgendwie einfach mal zubeißt. Weil Bukowski und so, ne?
Ja,
aber egal, jedenfalls, stimmt, ja, das sieht man auch mal so ein bisschen. Aber nochmal, ansonsten hält er sich da wirklich zurück?
Ja, ziemlich. Ich finde auch, ehrlich gesagt, diesen dramaturgischen Ansatz interessant, dass man ja erstmal in diesem Film ganz viele Leute zeigt, die gebissen werden oder beißen und die dann zumindest für mehr oder weniger kurz lange Zeit aus der Handlung erstmal rausfallen. Ne? Du hast diese eine Schwester, du hast auch die Kinobesucherin, du hast eben Mary. Ich glaube, fast immer Frauen, überlege ich gerade. Meistens zumindest. Nee, der Doktor ja auch noch dann später.
Ja.
Und die fallen dann einfach aus dem Film raus. Und ich weiß nicht, ob jetzt Margheriti davon ausging, unseren Autor Dardano Sacchetti, dass man die so vergisst und die dann einfach später zurückkehren können. Aber man etabliert schon relativ gut, dass da sowas wie eine epidemische Entwicklung einsetzt in dieser kleinen Stadt.
Ja. Oder zumindest einsetzen könnte. Ja.
Könnte, ja, genau. Sehr viele Nebenfiguren tatsächlich. Also am besten fand ich eigentlich den Arzt, aber auch nur, weil der aussieht wie Patrick McNee, dachte ich für so einen kurzen Moment, dachte, wow, hat der es nötig gehabt? 1980 doch eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, nee, da war
eigentlich ist natürlich auch nicht Patrick McNee gewesen, aber
ja,
das
ja.
war nur ich.
Also was Ähnliches ging mir aber bei Slither dann auch so, vielleicht erinnere ich mich nachher nochmal dran. Ich glaube, ich hadere heute mit mir, es ist ganz furchtbar. Aber ich finde da eben auch, was du gerade gesagt hast, ganz richtig, weil es werden ganz, ganz viele Figuren erklärt und eingeführt und mit Motivation und Hintergründen und Szenen, in denen sie, sagen wir mal, irgendwelche Dinge tatsächlich tun müssen, die dann dazu führen, dass sie gebissen werden, nur um dann später wieder mal aufzutauchen oder eben auch nicht, weil zum Beispiel dieses Pärchen da im Kino, die werden nie wieder erwähnt. Na, und also zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre.
Wird sie nicht ins Krankenhaus eingeliefert, bei dem der Patrick McNee Arzt sitzt und dann wird ihm mitgeteilt, hier, wir haben eine Patientin, die...
Kann sogar sein, aber...
Ich gebe dir recht, das ist ja auch mein Eindruck. Ich habe den Film vorgestern gesehen und tatsächlich schon die meisten Details der Handlung vergessen.
Aber was ich eben auch interessant fand, ist, dass es eigentlich perspektivisch nie wirklich von den ursprünglichen beiden Heinis aus dem Vietnamkrieg plus John Saxon weit abrückt.
Ja.
Ne, wir haben dann natürlich eben mal die hier Nurse Helen und halt, wie gesagt, ab und an taucht mal die Frau von Hopper halt auf und hier der Captain mit dem losen Mundwerk,
ja.
nur am Schimpfen ist und so. Aber jedenfalls sind wir immer sehr, sehr dicht an dieser kleinen Truppe, die dann eben auch irgendwann durch die Kanalisation flüchtet und sonst irgendwas. Wir haben nie halt das Gefühl, dass das halt wirklich etwas Epidemisches hat. Wir sehen nie irgendwie 50 Leute, die durch die Straße wanken und nach rohem Fleisch Ausschau halten oder irgendwas. Weil zwischenzeitlich gibt es ja noch diese Biker-Gang, die dann eben auch dezimiert werden darf.
Stimmt,
aber selbst die kommen nicht wirklich wieder. Und also ich finde halt dieser, also gerade der Apokalypsen-Teil im Namen des Films kommt mir alles in allem ein bisschen zu kurz, zumindest in der englischen italienischen
Fassung. Das ist der deutsche Titel verspricht ein bisschen weniger und ist da vielleicht auch ehrlicher tatsächlich.
Ein bisschen, ja.
Du, ich habe die ganze Zeit an dieses Mall gedacht, wo sich hier Tommy verschanzt und hatte die Biker fast schon vergessen, aber ich dachte, Biker und Mall, ob da auch mal Margheriti gedacht hat, hat doch bei Romero vor 3 Jahren ganz gut funktioniert. Das hat man ja sicher vielerorts, gerade italienische Filmindustrie damals gedacht, was hat bei Romero vor 3 Jahren funktioniert, können wir das auch irgendwie machen? Also ich meine, die inhaltlichen Bezüge sind marginal bis minimal bis nicht vorhanden, außer eben, da gibt es auch Biker oder gibt es auch einen Shopping Mall, aber sie sind da, also vielleicht braucht man es für einen vielleicht auch einfach so ein Production-Still, mit dem man Werbung machen konnte, damit die Leute am Kino vorbeigehen und denken, hey, guck mal, ist das nicht hier dieser Zombies geile Zombie-Film? Ja. Ist das hier nicht ein Zombies im Kaufhaus?
Ja, Kaufhaus war es, genau. ja, das ist ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ja, ja.
Es ist alles nicht sehr originell hier. Aber ich finde halt, der Film hätte ja durchaus diesen Ansatz, und wie 2 Jahre vor Rambo eben so dieses, wie heißt es, PTSD ja. zu haben. Und sagen wir mal, eben diesen, also ich bin halt eigentlich ehrlicherweise, ich bin von diesem Kannibalismus-Virus eigentlich nicht so richtig überzeugt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein Zombie-Virus, den sie sich irgendwie aus dem Dschungel irgendwie mitnehmen. Mhm. Das überzeugt mich deutlich mehr, als zu sagen, ja, die wurden da vom Vietcong irgendwie festgehalten und fangen deswegen an, Leute zu futtern.
Ja.
Und wen immer sie beißen, der will auch anfangen, Leute zu futtern. Das überzeugt mich halt wirklich nur sehr, sehr, sehr bedingt. Ja, weil ich glaube, mit dem Kannibalen-Genre an sich, glaube ich, eben eher so diesen anthropologischen Aspekt, glaube ich, verbinde.
Ja, ja. ja.
Dieses Spiel mit der Exotik und den weiß nicht, keine Ahnung, unverstandenen Dschungelbewohnern und wer ist eigentlich der wirkliche Wilde, bla bla bla, diese ganzen Sachen.
Ja, ja.
Und das kommt mir halt hier einfach deutlich, deutlich zu kurz, deswegen sage ich, eigentlich sind das keine Kannibalen in dem Sinne, sondern es sind Zombies ohne Maske und Effekt.
Ist sehr gut formuliert, und auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist, was du gerade beschreibst, ist auch einer der Gründe dafür, warum wir hier vergleichsweise wenig in den letzten Jahren über Kannibalenfilme gesprochen werden, weil sie eben, also abseits von 2, 3 Leuchtturmbeispielen wie dem Deodato, wenig wirklich an Intelligenz zu bieten haben, an Hirn im wahrsten Sinne des Wortes und eben auch an, sag mal so, satirischen Elementen, auf die man eben auch 40, 50 Jahre After the Fact zurückblicken kann, sagen kann, der hatte irgendwas über den Zeitgeist zu sagen, weil du hast vollkommen recht, ich meine, Kannibalen sind auch für mich per se uninteressanter als Infizierte und vor allem jetzt eben, wir haben ja eigentlich auf dem Papier Infizierte, aber die sind deswegen so uninteressant, weil sie offenbar, solange sie eben ihr Fleisch kriegen, in der Lage sind, völlig normale Leben zu führen. Wir sehen das ja auch am Ende da an Mary, an der kleinen Mary, die hier John Saxon verführt und ihrem noch jüngeren Bruder. Die stehen dann einfach da und die haben offenbar die Tante im Kühlschrank oder zumindest Teile davon und leben ganz normal ihr Leben weiter. Und ich denke, das ist irgendwie, also wenn schon infiziert, dann doch gerne auch ein bisschen Geifer. Und,
genau. Also der einzige, bei dem das so rüberkommt, ist Tommy. Ja, weil den lernen wir eigentlich nur kennen, oder wir lernen ihn erstmals kennen, richtig, in der Klinik, wenn Charlie wieder zurückkommt und er ist eben derjenige, der angeschnallt ist und vor sich hin schreit und spuckt und so, während eben Charlie ja zumindest, wie soll ich sagen, licht genug ist, um eben auch Hopper anzurufen und sich auf ein Bier verabreden zu wollen und so. gut, dass Charlie dann irgendwann anfängt eben mit dem Trennschneider, ich habe mir das Wort gemerkt, im Bein rumzusäbeln, von mir aus. Aber du hast völlig recht, sie sind einigermaßen klar bei Verstand. Auch die Krankenschwester Helen hat halt so einen lüsternen Blick, wenn eben in den Beinen gefuhrwerkt wird. Aber ansonsten, sie unterhalten sich ganz normal. Sie haben eben Erinnerungen an bestimmte Sachen, haben Beziehungen zu anderen, wollen andere Leute retten oder sonst irgendwas. Und also das ist eben, deswegen sage ich halt, ich glaube, wenn der Ansatz, oder andersrum, der Ansatz ist ja da, aber wenn der Ansatz einfach, glaube ich, konsequenter durchgezogen worden wäre, das eben als Allegorie zu nehmen auf eben Kriegsheimkehrer, ich glaube, dann hätte man noch ein kleines bisschen mehr rausholen können, aber ich befürchte beinahe, dass da einfach das Interesse nicht war.
Ja, das ist richtig. Weil theoretisch hat der Film ja auch Zeit dafür. Der ist ja, du hast bereits die Laufzeit erwähnt, mit gut 90 Minuten jetzt eben nicht eben lang, aber er verwendet ja zum Beispiel auch Zeit auf andere Dinge, von denen man sagen könnte, ja, das bringt überhaupt keinem irgendwas. Zum Beispiel diese angedeutete Romanze hier zwischen John Saxons Ehefrau, gespielt von Elizabeth Turner, Jane, und ihrem Fling, ihrer Liebelei mit dem gemeinsamen Freund Dr. Phil, wo ich auch denke, das sind 5 Minuten.
Mindestens.
Die man auch für was anderes hätte verwenden können. Aber hier wäre Fahrradkette, ja.
Richtig, aber ich meine, wenn das mal reicht mit den 5 Minuten, weil es kommt ja immer mal wieder vor, dass er dann irgendwie ein bisschen eifersüchtig ist und so. Und
Das ist auch schon wieder, das ist aber auch so ein bestimmter Reiz an diesem Film, finde ich, wenn der eben, also ich meine, die Situation eskaliert mehr und mehr, also das wissen wir ja, wir haben da ja natürlich privilegiertes Wissen als Filmguckende, wissen, dass hier die Kacke schon ordentlich am Dampfen ist und kurz davor der Scheiße auf und kurz davor ist zu explodieren und sie ruft dann an bei Dr. Phil und erstmal so, oh, ich wusste, dass du mich anrufst und erstmal versucht auch das Gespräch und den ganzen Film in eine völlig andere Richtung zu bringen, nämlich die romantischen Abenteuer von Dr. Phil und Jane, aber so wird es ja noch nicht.
Nee.
Aber da freue ich mich drüber, über solche Momente. So.
Ja, das muss man dem Film ja auch durchaus anrechnen, dass er es tatsächlich am Ende hinbekommt, das nochmal aufzurollen, indem halt Dr. Phil dann auf einmal hier im Hobbykeller steht und eben Jane dann auch beißen darf.
Ja.
Oder wie ich immer sage, am Ende alle tot.
Am Ende alle tot. Ich mochte die Cops hier, muss ich sagen. Also gerade hier, also sowohl Captain McCoy als auch hier Lieutenant Hill, der immer vorne dran ist. Und ich glaube, ich habe den erst wieder englischsprachigen Tonspur gesehen, wo er dann sagt irgendwie, hier, warum ist der Typ so bedrohlich? Dann sagt er irgendwie sowas wie, ist hier Commie, Queer oder noch irgendwas und rattet erstmal alles runter, was für ihn anscheinend a subversive, a black, alles, was für ihn anscheinend so bedrohliche Person auszeichnet. Also ist er farbig, ist er schwul, ist er Kommunist oder irgendwie sonst wie subversiv? Und nein, ganz normaler Typ, sagen da die anderen Cops. Und er so, okay. aber ich mochte auch diesen Moment hier mit dem Captain, der irgendwie auch so halb an der Kamera irgendwann vorbeiguckt, der Film hält kurz inne und er sagt, Cannibalism. Ich denke so, okay, danke. Das hat man bestimmt übersetzt mit verdammte Kannibalen oder so auf der deutschen Tonspur, kann ich mir vorstellen.
Ja, wer weiß. Ich muss sowieso sagen, ja, ich habe ja auch die englische Fassung mir angeguckt und muss sagen, ich war da eben von den Leistungen der Synchronisateure nicht sehr begeistert. Mhm. Also vor allem, wenn man halt deutlich hört, dass John Saxon halt selber spricht und bei anderen eben nicht. Wobei aber, sagen wir mal, rein von den Mundbewegungen eben durchaus, also Leute wie Elizabeth Turner, was vielleicht auch einfach der Name sagt, offenkundig Englisch gesprochen haben am Set, aber vielleicht einfach nicht die Stimme hatten.
Nein, das ist nicht ihre Stimme, nein.
Aber die Dame, die sie dann halt verpflichtet haben, das im Tonstudio einzusprechen, jetzt auch nicht, sagen wir mal, die große Konifere ist auf dem Bereich. Also es bleibt alles so ein kleines bisschen außen vor, so einfach. Na? Was ja auch einen gewissen Charme hat. Also ich versuche mir bei solchen Filmen dann immer vorzustellen, wie wäre es denn wirklich gewesen vor 26 Jahren, also nicht mit 5 Jahren bei mir, aber sagen wir mal, wenn ich halt in dem Alter gewesen wäre und dann eben wirklich im Kino zu sitzen und immer auf die Uhr zu gucken, kommt mein Zug eigentlich, ja, und ach, naja, hier, ich kann mir noch kurz angucken, wie Giovanni Radice irgendwie ein Loch im Bauch bekommt, wie der Tod steht hier gut, also von daher, so, und ach, aber dann muss ich los, ne, so, und ich glaube, auf der Ebene kann er durchaus funktionieren, zumindest hinten raus, weil ich glaube, vorneweg, das ist mehr oder weniger das, was du vorhin gesagt hast, will er ein bisschen zu viel Interesse an den Charakteren bei mir hervorrufen, die dann letztendlich eigentlich nicht viel mehr sind als bestenfalls Kanonenfutter.
Ja.
Ne? Und ich glaube, unter diesen klassischen Bahnhofskino-Umständen weiß ich nicht, ob das da funktioniert hätte.
Da hast du absolut recht. Ich glaube auch, der Film ist vorne raus fast zu harmlos. Der hat hinten raus eben zwei, drei nette Gore-Effekte, die sind es aber auch nicht so gut gemacht, dass man sagt, oh Gott, das verdirbt unsere Jugend. Ist ans Ende aller Tage unrettbar quasi verloren für die Gesellschaft. Also ich gucke mir das an, denke mir, ja klar, also hier die Trennschleife-Amputation, wo sie den Mechaniker da auseinandernehmen oder das Loch in Charlies Bauch, genau. Das sind, die sind schon alle so als Effekte erkennbar. Deswegen dachte ich mir, ja gut, es ist nur bedingt böse für mich, der Film. Und funktioniert eben auch, weil die weil das Ganze sehr backloaded ist, also alles so in der zweiten Filmhälfte stattfindet, für mich eben als Bahnhofskinofilm, wie du ihn gerade beschreibst, nämlich genau, ich habe nur 10 Minuten Zeit. Wann kommt denn was? Nur bedingt. Ich muss aber sagen, so als abendfüllendes Vergnügen, trotz vieler Nebenhandlungsstränge, die dann nicht so befriedigend aufgelöst werden, ganz gut, weil, auch das hast du bereits erwähnt, die Handlung ist einigermaßen schlüssig aufgebaut. Und ich finde auch die finale Pointe hier mit Mary und ihrem kleinen Bruder da am Fenster und offenbar haben sie die Tante verputzt und liegt doch zum Teil im Gefrierfach.
Ja, ist und ja der schon, kleine Bruder kaut noch drauf rum.
Ja, und ja genau, und ist ja auch gut vorbereitet, weil ich glaube, mindestens dreimal im Film gesagt wird, wo ist denn eure Tante? Und Mary immer sagt so, ach, die hat gerade zu tun. Ja, die kommt später heute. Und ich fand das schon ganz süß, ehrlich gesagt.
Ich finde auch ein relativ befriedigendes Ende für John Saxons Figur an sich.
Ja.
Vor allem unter dieser PTSD-Perspektive gesehen, dass er dann am Ende sich eben seine Uniform anzieht, um im Prinzip wohl wissend, dass er nicht gerettet werden kann und alle anderen noch ins Verderben ziehen würde, halt Selbstmord begehen will. Ja. Und so, das ist halt tatsächlich, ist auch relativ verdient für die Figur, die er halt da spielt. Und wie halt nochmal, er hat halt die Gravitas, um das eben auch zu vermitteln.
Total, ja.
Ich finde, leider haben sie es ein bisschen weit nach hinten ausgedehnt, dann eben noch mit der, dann sind sie wieder halt hier in der Bastelstube und dann halt kommt Dr. Phil noch rein und dann dürfen sie beide auf dem Boden rumkriechen. Aber den Schuss hört man nur von außen, während halt der schimpfende Trenchcoat-Träger da reinkommt und gleich wieder rausgeht.
Der ist auch
haben ja nichts mehr zu tun.
Ich habe mich da teilweise, weil du bereits gesagt hast, die schauspielerischen Leistungen seitens der SynchronsprecherInnen, zumindest in der englischsprachigen Tonspur, sind nicht so wahnsinnig überzeugend, ob das eben doch teilweise echt schlechtes Schauspiel ist oder ob das einfach nur so klingt. Weil hier gerade so viel Spaß ich auch hatte hier an Venantini als Lieutenant Hill, dachte ich mir schon hier und da, das ist schon eine reichlich merkwürdige Rolle. Also der ist immer sehr, also die Art, wie der spricht, wird komplett entrückt von dem Geschehen, also komplett teilnahmslos. In seiner Polizeistation geht's runter und rüber, Leute werden gebissen und hängen da irgendwie blutig in der Ecke. Und er so, ich erledige das, geht rein, schießt dann seine Sekretärin oder so ab oder einen anderen Polizisten und dreht sich um und denkt sich, noch eine Kerbe am Holster und verlässt den Raum wieder. Und ich war mir nicht ganz schlüssig, ganz sicher, ist das einfach nur so, ist die Rolle schlecht geschrieben, ist das schlecht gespielt, schlecht nachgesprochen oder alles? Ja. Vergnügen macht es mir so oder so.
Ja, genau, ich habe auch so den Eindruck gehabt bei solchen Szenen, dass ihnen es einfach wichtiger, glaube ich, war, dass eben zum Beispiel der Polizist erschossen wird.
Ja.
Also der Schreckmoment, der Lieutenant kommt halt rein und sieht eben, dass einer seiner Leute eben offenkundig infiziert ist und da Rabatz macht und dann wird er eben erschossen. Ich glaube, das ist so die Grundaussage der Szene und das haben sie im Kasten und der Rest interessiert sie dann nicht mehr.
Ja.
Ja, also eher Desinteresse als Inkompetenz.
Ja.
Und ich glaube, es funktioniert, also erst dann, wenn eben jemand wie John Saxon oder eben von mir aus auch hier Signore Radice reinkommt, die eben auch Interesse daran haben, ihre Figur aufzuladen mit etwas, dann funktionieren so eine Szene halt auch.
Ja. Ich habe inhaltlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Mir fällt nur von Produktionsseite ein. Ich meine, da könnte man auch noch lang und breit drüber reden, wenn man wollte, tue ich jetzt nicht. Aber eine Sache, die mich schon gewundert hat, ist, dass der Film offensichtlich on location gedreht wurde, auch in den USA, in Atlanta. Ja. Und man sieht eben auch mal so die Skyline von Atlanta, als hier John Saxon aus der Kanalisation steigt, relativ spät im Film. Und ich dachte, wie aus diesem offensichtlich naheliegenden Production Value, nämlich wir drehen hier vor Ort in einer Großstadt, macht der Film eigentlich gar nichts. Also wir sehen im Grunde nur Vororte und Kulissen, also Sets, alles relativ uninteressant, die Klinik, die Polizeistation, hier und da mal ein Wohnzimmer, Kanalisation, klar, sehr viele einfach modrige, feuchte Gänge.
Ja.
Und ich denke mir, hätte man vielleicht auch mal die Kamera mit da draußen nehmen können hier und da, wäre nett gewesen.
Ne, ich vermute mal, dass halt solche Sets dann eher, dass die dann wohl vermutlich eher in Rom gedreht wurden.
Vermutlich, ja.
Alles, was auf der Straße war, also auch, weiß ich, mit den Bikern da auf dem Platz, das vermutlich schon und dann aber eben, wie gesagt.
Ja. Und glaube ich, ich bin mir nicht mal ganz sicher, weil ich habe jetzt auch keine Strichliste geführt, wahrscheinlich immer ohne Mitwirkung der Hauptdarsteller, weil man sieht nur so ganz klein dann irgendwie am unteren Rand des Bildkaders da jemand aus der Kanalisation steigen und ich bin mir nicht mal sicher, ob man sieht, ob das John Saxon ist, sondern vielleicht haben die dafür einfach auch nur die Second Unit dann nach die USA rübergeschickt und gesagt, komm hier, führt mal die Biker, wie sie vor dem Einkaufszentrum auf und abfahren. Aber hey, bin ich sicher.
Ich überlege gerade, hatten wir eigentlich hier Fulcis Paura nella città dei morti viventi?
Ja, Vor sehr, sehr langer Zeit. War eine unserer allerersten Episoden, glaube ich.
Genau, so. weil hier Radicin da drin nämlich auch ist, wie ich gerade las.
Ja, das muss dann aber 2012 oder ja, so gewesen sein oder 13.
Ganze Weile her, ja, ich konnte mich nämlich auch nicht erinnern. Hm. Genau, ja. Nee, ich habe auch, glaube ich, gar nicht mal so wahnsinnig viel mehr hier beizusteuern. Ich fand nicht uninteressant, dass halt, sagen wir mal, die Soldaten am Anfang des Films mit dem Flammenwerfer rumfuchteln durften und halt am Ende dann nochmal die Polizisten. Dachte aber auch so bei mir, also erstens, ich meine, das ist halt so ein schöner, es macht die Sache so schön rund auf eine komische Art und Weise, aber gleichzeitig dachte ich, es ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass sie halt einen Flammenwerfer am Set hatten. Und dachte, dann nutzen wir halt zweimal, hat sich die Investition gelohnt oder so. Genau. Aber nochmal gesagt, ich fand ihn halt wirklich jetzt, ich fand ihn kurzweilig einfach. Wirklich eben nicht wirklich schlecht, nicht wirklich gut, aber durchaus mal wert gesehen zu haben jetzt hier in unserem hochwissenschaftlichen Gespräch darüber.
Ja, natürlich. Und wie es der Zufall so will, dauert auch der nächste Film, über den wir sprechen, Slither, exakt 95 Minuten. Aber zuvor, Daniel, sag mal, wo kann man mehr von dir lesen?
Man kann natürlich auf alinafox.de gehen, das ist meine Webseite oder vielmehr die Webseite meiner Comicfigur gleichen Namens, ihres Zeichens Meisterdieben. Und da gibt es viele, viele Comichefte mit ihren Abenteuern und natürlich auch ein Sammelband mit den ersten 5. Der nächste Sammelband wird, so ist von mir geplant, ist nächstes Jahr zum Comic-Salon Erlangen, also 2026, rauskommen. Ich arbeite schon ein bisschen dran. Hörspiele gibt es natürlich auch ohne Ende mit deutlich besserer Leistung als das, was wir jetzt hier gerade auf der englischen Tonspur mitbekommen haben. Und ich freue mich natürlich immer sehr, wenn mich da jemand unterstützt und ich etwas zeichnen kann, meinen Namen irgendwo raufschreiben und dann quer durch die sehr Republik schön. Schicken.
Ja. Und wer noch ein paar Kreuzer übrig hat, nachdem er Daniel unterstützt hat, gerne unter patreon.com/Bahnhofskino auch das Bahnhofskino unterstützen. Genau. Und ansonsten habe ich gerade nichts zu verkaufen, außer ein hoffentlich gutes Filmgespräch zu Slither, voll auf den Schleim gegangen. Den deutschen Titel erwähne ich jetzt auch zum allerletzten Mal von James Gunn, in der für ihn gar nicht so uninteressanten Schaffensphase zwischen ich mache da mal so ein paar Sudelfilme bei Troma und ich bin jetzt hier so eine große Studionase und schreibe Drehbücher für Scooby-Doo und Dawn of the Dead.
Scooby-Doo war, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen früher, ne?
Ja, das war Anfang der Jahre, 2002, ja.
Genau. Aber ich finde das jetzt schon interessant, dass Slither eben so als sein Erstlingswerk gewertet wird, als Regisseur, zumindest ja doch alleine, weil er hat ja, also, oder anders gesagt, ich habe eigentlich immer angenommen, dass Romeo and Juliet sein erster Film wäre.
Ja.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viel er daran wirklich dann gemacht hat als Regieassistenz oder als Co-Direktor oder was auch immer.
Er spielt eine Rolle oder hat, glaube ich, das Drehbuch geschrieben, aber mehr weiß ich mit dem Film nicht, weil lange, lange her, dass ich den gesehen
habe. Genau, aber ich finde es halt, ich find's schön, dass eben zu sehen, dass eben etliche Schauspieler, mit denen er hier halt schon zusammengearbeitet hat, dann auch in seinen späteren Filmen, dass er sie nicht vergessen hat und eben Leute wie Michael Rooker und Greg Henry mitnimmt und jetzt hat er ja Nathan Fillion auch im neuen Superman-Film dabei und so. Das ist irgendwie sympathisch. Und genauso sympathisch finde ich eben auch, dass er eben seine schrunzigeren Wurzeln nicht vergisst hier.
So. Oh, ich mag James Gunn überhaupt nicht. Ich mag seine Filme überhaupt nicht. Aber dafür, dass ich sie so gar nicht mag, ist mir Slither, glaube ich, noch der Liebste. Aber ich musste ein paar Dinge überwinden, glaube ich, auch im Blick auf das Ensemble, um diesen Film genießen zu können. Aber dazu kommen wir ja gleich.
Okay, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt.
Es ist nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, wie es klingt. Aber es sind privat einfach Vorlieben. Und ich habe von James Gunn, glaube ich, zu viel gesehen, was mir nicht gefallen hat. Und im Vergleich dazu ist Slither für mich total gut guckbar. Sonst hätte ich auch nicht gesagt, klar, machen wir den.
Ja, verstehe.
Weil ich will ja auch nicht die Laune verderben. Aber zuerst mal die OFDB-Inhaltsangabe geschrieben hat sie, lass mich nicht lügen, der Sittenstrolch, sehr schön. Das verschlafene Städtchen Wheelsea. Oh, das heißt Wheelsea, sehr gut. Weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie es erwähnen, aber ich habe es nicht mitbekommen.
Es steht auf diesem großen Plakat, diesen 50er Jahre Rockwell-artigem Gemälde.
Ich habe auf vieles geachtet, auf was auf Plakaten oder Schildern steht, weil der Film ist ja hier so, spielt ja sehr viel Inside-Baseball mit Namen, die man kennen könnte. Es gibt Max Rands Waffenladen, es gibt irgendwie die Hennenlotter Lodge, es gibt hier die Earl Bassett High School und so weiter. Das fiel mir alles auf, aber den Ortsnamen habe ich tatsächlich nirgendwo entdeckt, aber Das verschlafene Städtchen Wheelsy ist fast wie jede andere Kleinstadt in Amerika, malerisch und vornehm mit netten Einwohnern, die sich um ihre eigenen Dinge kümmern. Doch im Verborgenen ist etwas Namenloses und Böses angekommen und wird immer mächtiger. Niemand scheint zu bemerken, dass an den Telefonmästen immer mehr Flyer für vermisste Tiere hängen oder dass der stadtbekannte reiche Grant, Michael Rooker, beginnt, sich seltsam zu benehmen. Als dann aber plötzlich das Vieh furchtbar mutiert und eine junge Frau verschwindet, beginnt Sheriff Bill Pardy, das ist Nathan Fillion, mit seinem Team zu ermitteln. Mit Hilfe von Grants Frau Starla, Elizabeth Banks, entdecken sie eine dunkle Kraft, die ihr Städtchen langsam übernimmt und stoßen auf einen uralten Organismus, der das ganze Leben auf der Erde absorbieren und verschlingen will.
Ja, akkurat. Das ist, glaube ich, verhältnismäßig auf den Punkt, ja. Also ich glaube, die Transformation von Grant, was ich ganz lustig finde, ist etwas vordergründiger als die vermissten Tiere, aber grundsätzlich ja.
Ich glaube, die Frage erübrigt sich. Du hast den Film vorgeschlagen, wie er dir gefallen hat, weil ich meine, ein bisschen Vorwissen und Zuneigung zu dem Film hast du wahrscheinlich mitgebracht, aber wie groß ist die denn? Die
gar nicht Zuneigung? Mal so, gar nicht mal so gewaltig. Ich kann dir gar nicht sagen, wann ich ihn gesehen habe. Ich vermute mal irgendwann so in dem Rahmen, als ich Firefly das erste Mal gesehen habe, einfach wegen Nathan Fillion und so. Und hatte mich halt damals schon sehr gefreut, eben, sagen wir mal, so Gesichtsbekannte zu haben, wie, weiß ich, eben zum Beispiel Elizabeth Banks, die ich eben aus, weiß ich, hier Zack and Miri, dann kam später raus. Und
Firefly war 2002, und so, oder? Firefly war 2002, oder?
Genau, aber ich habe es später gesehen.
Tatsächlich. Ach so, okay.
Ich hatte Firefly erst gesehen. Ah.
Das haben ja viele, weil sonst wäre es nicht abgesetzt worden.
Ja, naja, Firefly habe ich, glaube ich, erst gesehen, als es auf Blu-ray rausgegeben haben, was ja vermutlich nur deswegen passiert ist, weil, oder zumindest in Deutschland passiert ist, weil Serenity angekündigt war.
Ja, ne? Stimmt.
Und so, also ich glaube, in dem Zeitraum halt, ne? Aber eben Michael Rooker natürlich also damals habe ich, glaube ich, Henry noch nicht gesehen, aber ich kannte natürlich aus Mallrats und so und aus anderen Filmen. Und wir hatten Nathan Fillion natürlich eben Firefly und Buffy und so. Ich glaube, das war so ein Rundumschlag. Aber ich kann auch nicht behaupten, dass das eben auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und ich habe, glaube ich, bis vor wenigen Wochen wusste ich nicht mal, dass der von James Gunn ist. Also ich habe ihn zumindest nicht gesehen nach dem Motto, oh ja, Mensch, hier der Troma-Adept und Drehbuchautor von Scooby-Doo. Sondern ich habe das wirklich eher gesehen, vor allem wegen Nathan Fillion. So. Und ich glaube, ich hatte Spaß. Ich fand es damals lustig. Aber ich hatte, glaube ich, jetzt diesmal noch ein bisschen mehr Spaß. Einfach weil ich glaube, die Anspielungen, Anleihen, die Sachen halt einfach ein bisschen mehr verstehen konnte. Und ich glaube, ich habe halt einfach in den letzten Jahren noch ein bisschen mehr Spaß entwickelt an, sagen wir mal, diesen Pastiche-Sachen, die sich, sagen wir mal, direkt auf die Invasions- und Monsterfilme der 50er beziehen.
Ja.
Ja. Na, also so in etwa hatten wir ja auch gesprochen damals, als wir über den Blob redeten. Ja. Na, ich meine, ich mochte so eine, diese alten Schinken mochte ich ja immer gerne. Bin ja viel mit denen aufgewachsen. Keine Ahnung, der Tag, an dem die Erde stillstand und wie sie alle heißen. Ne? Aber wirklich erst in den letzten 10-12 Jahren oder sowas habe ich eben festgestellt, hey, da gibt's ein paar echt coole Varianten, die moderner sind, aber sich eben trotzdem auf das alte Zeug beziehen.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, dass Slither da seiner zumindest von mir wahrgenommenen Aufgabe sehr gut gerecht wird, weil er eben wirklich funktioniert wie so ein ganz klassischer Film mit dem Sheriff als Held. Eigentlich fehlt noch ein Wissenschaftler, der das alles irgendwie erklärt. Aber und eben einer Kleinstadt, die da komplett überrannt wird, während aber eben das Setting sehr modern ist, die Art, wie die Leute reden, sehr modern ist und überhaupt auch der Humoransatz und all diese ganzen Sachen ist eben deutlich 2006 und nicht 1955. Ja.
Ach, der Film hat bei mir ehrlich gesagt erstmal schon ein Stein im Brett gleich mit den ersten Filmbildern, weil genau wie du mag ich einfach diese Invasionsfilme klassischer Bauart, also aus den 50er Jahren, diese klassischen, also im Kontext des Paranoia-Kinos dieser Zeit auch entstanden, aber eben auch deren Epigonen, also wie The Blob oder Das Ding aus einer anderen Welt, was ja auch ein Remake ist, oder auch Predator beginnt auch mit ein Artefakt rast auf die Erde zu. Also in dem Moment, wo ein außerirdisches Artefakt, ein Meteorit oder ein Raumschiff auf die Erde zu jagt, ist für mich immer schon echter Pluspunkt, gutes Vorzeichen für einen Film.
Ja.
Insofern rennt er bei mir offene Türen ein. Ich mag das Genre. Ich bin auch nicht grundsätzlich abgeneigt gegenüber Horror-Komödien oder Science-Fiction-Komödien, also gegen so Genre-Hybriden. Wir hatten ja aber auch schon mal darüber gesprochen, dass ich es je horroriger es wird, desto schwieriger finde ich es, das gut hinzukriegen. Ich finde so diese Balance zwischen Humor und ja, Körperhorror, was das hier auch ist,
ja,
neben Sci-Fi, gelingt für mich nicht immer hundertprozentig, aber wenn er eklig, schleimig, widerlich ist, exploitativ, ja, ist er für mich besser als in den humorvollen Szenen tatsächlich. Aber das ist eben auch was ich, glaube ich, auf fast allem sagen kann, was James Gunn gemacht hat. Er ist ein guter Handwerker. Ich finde, sobald er Effekte inszeniert, seines visuellen Effekte, seines praktischen Effekte, wie hier überwiegend, ist er sehr gut. Wenn er Dialoge schreibt oder eine Story erzählen will, also ich muss sagen, ich hasse einige Filme von ihm aufrichtig, allen voran Guardians of the Galaxy 2, weil der für mich so zynisch ist, einfach wie ich es in einem, vielleicht auch im Familienfilm, weil ich ihn als solchen wahrgenommen habe, nicht sehen wollte.
Ja.
Da gibt es so eine längere Sequenz, wo Menschen kunstvoll an Bord eines Raumschiffs umgebracht werden. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Kontext, aber da läuft eben Michael Rooker rum und hat eben diese todbringende Waffe und bringt Dutzende oder Hunderte von Leuten rum. Und dann eben, das war auch so ein Needle-Drop-Moment und dazu spielt, das macht eben James Gunn auch sehr gerne, dann setzt irgendwie ein romantischer Popsong ein und dabei werden Leute gezeigt, denen eben gerade Widerwärtiges widerfährt. Das gibt es ja auch in Slither. Wo dann irgendwie später Every Woman in the World von Air Supply aufspielt. Genau.
Ja, genau, ja. Ja.
Und das ist so ein James Gunn-Kunstgriff, den ich ja unter anderem
Kommst du nicht so mit klar, ja.
Ich mag
das tatsächlich ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das irgendwie ganz witzig, wenn das nicht zu viel macht, sagen wir mal so. Also ich habe jetzt Guardians of the Galaxy 2 jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Den ersten habe ich mir gerade angeguckt vor 3-4 Wochen. Ich finde, der ist ganz gut gealtert. Ich sehe halt bei James Gunn ganz im Allgemeinen, oder andersrum, ich glaube, er hat ein gutes Gespür für die emotionalen Situationen oder Grundlagen seiner Figuren.
Ja.
Aber ich glaube, dass er sich immer so ein bisschen davor scheut, sie auch wirklich auszuspielen. Also ich will sagen, ich beziehe das jetzt vor allem gerade auf den ersten Guardians-Film und hier in dem ist es halt bedingt, manchmal, ja, aber ich glaube nicht, dass da sein Fokus wirklich drauf ist, aber eben einfach, wenn dann Leute eben oder Figuren eben ihr Herz ausschütten und wir feststellen, wie fertig eben tatsächlich Rocket Raccoon ist oder so, ja, dann entwickle ich als Zuschauer durchaus Sympathie und Empathie für die Figur,
ja.
Aber er braucht halt gefühlt einen Wimpernschlag, um es wieder zu brechen mit irgendeinem rotzigen Spruch.
Ich las sowas über Guardians 3, über diese Rocket Raccoon-Sache, dass ihm da übel mitgespielt wird und dachte, oh, das klingt schon wieder für mich so nach dem, was ich echt nicht mag.
Ja, und also ich finde, so ein Witz kann ja landen, so ist ja nicht, also ob man den jetzt mag oder nicht, das mag ja clever sein oder eben durchaus halt innerhalb des Gefüges funktionieren, wenn man eine entsprechende Geschichte hat. Ich glaube, für mich funktioniert es hier bei Slither, um auf den wieder zurückzukommen,
ja, klar.
Vor allem dadurch, dass eben der Humor sich fast, also zumindest in meiner Wahrnehmung, fast ausschließlich auf Nathan Fillion bezieht und ich meine nicht mal seine Figur. Sondern einfach, dass er halt das tun kann, was man von ihm verlangt, nämlich so einen Spruch raushauen. Und gar nicht damit halt irgendwie, sagen wir mal, die Szene als humoresk anzulegen, sondern er ist einfach so ein Sprücheklopfer.
Ja.
Ja. Und das funktioniert bei ihm wirklich nur bei ihm persönlich halt wirklich gut, wenn er eben dann, was ich keine Ahnung, ich musste halt wirklich einmal wirklich richtig laut loslachen, als er da also ich musste erst sehr, sehr laut loslachen, als diese Oktopus-Aufkleber auf dieser Landkarte sind. Weil sie versuchen eben damit halt die Bewegung von Michael Rooker mehr oder weniger nachzuvollziehen und dann sein Deputy halt einen unflätigen Spruch über einen Farmer mit einer Hasenscharte reißt.
Ja.
Woraufhin halt Nathan Fillions ihr Chief Party einfach nur so ganz trocken raushaut, deine Mutter war auch nicht erfreut, als du rauskamst. Mhm. Und dann aber gleich weitergeht zum nächsten Thema. Und das ist halt, ne, da frage ich mich auch manchmal, ist das geschrieben?
Ja.
Oder hat er halt diese flapsige Art, um das halt eben auch zu vermitteln? Der Film ist halt relativ frei von so Momenten, wo irgendwie Leute, weiß ich, auf Blut ausrutschen oder Bruce Campbell-artig irgendwie in sämtliche Geschirrschränke fällt, okay, oder sowas. Weißt
du? Also meine Wahrnehmung ist halt einfach zu wenig und das gilt eben für viele James Gunn-Filme und ich glaube, deswegen bin ich auch, ich nehme die immer sehr, sehr entrückt wahr und im besten Falle tun sie mir nicht weiter weh. Sowas wie Super fand ich auch eigentlich ehrlich gesagt ganz unterhaltsam, aber wenn ich dann eben, manchmal erhoffe ich mir einfach mehr Empathie, mehr Liebe des Drehbuchautors und der Regisseurs für seine Figuren und ich finde so in Sachen authentisch Gefühle vermitteln oder zumindest gespielt authentisch, aber so, dass ich es überzeugend finde, dass ich es an mich ranlasse, da ist James Gunn ganz schlecht drin. Deswegen war ich auch sehr, sehr mit sehr viel Vorbehalten der Tatsache begegnet, dass er jetzt hier als Head of DC extraordinär ist, ja mittlerweile ein riesen Zampano, großes Tier in Hollywood, jetzt hier Superman neu inszeniert. Ich dachte, ich werde den gar nicht gucken können, weil das ist wieder so eine Zwinker-Zwonker-Sache, wo dann irgendwie schlimmste Gewalttaten begangen werden und dann kommt eben Superman, rettet den Tag und macht einen lustigen Spruch. Also die typische James-Gunn-Nummer. Also Gewalt ist dafür da, um sehr, sehr durchästhetisiert dargeboten zu werden und im Grunde wird nie wirklich authentisch menschliches Leid kommentiert. So, ich bin jetzt sehr, sehr entrückt. Ich merke schon, ich verliere gerade alle Menschen, weil ich, sag mal, so ein James Gunn rundum Abklatsch mache. Aber ich habe das Gefühl, er kann einfach keine echten Gefühle zulassen, sondern allem, also gerade Gewalt, immer nur mit so einer ironischen Distanz begegnen. Und das ist hier okay, so. Ich aber hier okay, ehrlich gesagt, weil es offenbar, du hast ja bereits das Wort Pastiche in den Mund genommen, sehr, sehr richtigerweise eine Variation dessen ist, was wir eben auch schon so kennen aus der Filmgeschichte, was wir auch in The Blob gesehen haben. Mir sind die Figuren zum Beispiel in The Blob näher, weil ich denke, das ist so oder so ähnlich, auch so, wie ich mir das Dorfleben vorstelle oder das aus meiner eigenen Kindheit kenne. Wohingegen auch hier wieder in Slither James Gunn alle Dorfbewohner so inszeniert, das ist okay, das ist eine künstlerische Entscheidung. Ich wollte nur sagen, es ist vollkommen legitim, weil ich das nicht mag, heißt nicht, dass es scheiße ist. Aber er guckt eben auf die und denkt, ja, das sind alles mehr oder weniger dumme Rednecks.
Ja, stimmt. Ist ein guter Punkt. Also ich meine, alles, was du gerade gesagt hast, ist ein guter Punkt. Denn ich sage ja auch, ich habe auch das Gefühl, dass er sich schwer tut, mit seiner eigene Emotionalität ernst zu nehmen. Er bringt sie rein und dann weiß er nicht so genau, wie er da aus der Nummer rauskommt, macht lieber einen blöden Witz. Ich habe Superman noch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass, oder zumindest ausschnittweise mitbekommen, dass er eben wohl, sagen wir mal, das Heldenhafte von Superman viel besser herausstellen soll, als es eben noch zu Snyders Zeiten war und so, und dass er eben auch wirklich mal Sachen aufhält.
Und das wäre sehr schön, ja.
Ne? Und eben, also sagen wir mal, eher Leute rettet, als dass er irgendwie dafür sorgt, dass die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt wird, was ich ja sympathisch finde.
Ja.
Ich glaube, er hat diesen DC-Job ja vor allem deswegen gekriegt, weil er einfach so ein Nerd-Liebling ist. Ne, so ein Selbst... Also es gibt halt so Leute, ich meine, ganz ehrlich, Joss Whedon war ja auch so einer, als man ihn noch hat Filme machen lassen, bei denen sich die Fans halt so verstanden gefühlt haben. Und ich glaube, den Job hat jetzt eben James Gunn übernommen.
Ja.
Und ich glaube, das ist eben auch etwas, warum eben, sagen wir mal, die Pastiche jetzt hier in Slither verhältnismäßig gut funktioniert, weil er eben sehr genau versteht, wie eben, sagen wir mal, diese Art von Genre-Kino funktioniert. Das mit den Rednecks ist mir aber auch aufgefallen. Ich dachte auch, ich meine, das ist, ich find's aber auch als Kommentar gar nicht so blöd, weil er hat, ja, lass mich kurz das ausführen, weil im Prinzip, du hast eben mit, du hast in allen Hauptfiguren, also ob das jetzt Nathan Fillion ist, ob das Elizabeth Banks ist, Tanya Sonier als Kylie, hier Mayor Jack McCready, MacReady, Greg Henry spielt ihn, ne, oder eben auch Michael Rooker, du hast, oder Jenna Fischer, die ja, aus, was hat die gemacht? The Office, glaube ich, ne? Und ja. Aber eben hier die Telefonistin. Das sind alles hübsche Menschen, ja. und typische Hollywood-Gesichter. Und man kennt sie aus Hollywood-Filmen, jetzt keine Riesenstars, vor allem nicht 2006, ja, aber eben alles bekannte Leute. Das heißt, du hast also diese Gruppe von 5, 6 Menschen, die eben, sagen wir mal, die Geschichte vorantreiben und auf denen der Fokus liegt. Mhm. Und drumherum hast du halt eine Stadt von Leuten, die eigentlich nur dazu da sind, um von diesen kleinen Parasitenschnecken angefallen zu werden. Und dann zu sagen, okay, und jetzt nehme ich Leute, die aussehen wie im Prinzip eigentlich du und ich, aber dann noch einen Schritt weiter zu gehen, um halt diesen Bruch halt einfach auch darzustellen zwischen, guck mal, ich habe hier Hollywood-Gesichter und da haben wir das normale Townsfolk. Ich finde es ja nicht doof, aber ja, es ist mir auch aufgefallen und ich fragte mich auch, also vor allem bei dieser Bar-Szene, wo die ja alle Line-Dance machen, oder auch bei dieser Karaoke-Szene am Anfang, wenn Michael Rooker sich die Kante gibt, dachte ich auch so bei mir, macht er sich gerade lustig darüber? Ist das eigentlich ein Schuss vor den Bug oder einfach ist das respektlos?
Ja.
So, die Frage habe ich mir halt durchaus gestellt, habe mich dann aber, damit ich den Film auch weiter genießen konnte, mehr oder weniger darauf mit mir selber geeinigt, zu sagen, nee, er will sich eigentlich über diese Hollywood-Schönheit lustig machen. Und da finde
ich glaube, das ist der einzige richtige Weg, damit umzugehen. Ich muss jetzt auch wirklich sehr vorsichtig, sehr leise treten, weil ich denke, das ist der Grund einerseits, warum uns Menschen zuhören, dass wir uns diese Fragen stellen oder dies in Frage stellen. Ja. Andererseits wahrscheinlich auch der Grund, warum wir seit 10 Jahren keinen einzigen Hörer oder Hörerin dazu gewinnen, weil die Leute sagen, hey, die reden über irgendwelchen Sudelkram, B-Movies, Exploitation, ja, und bringen dann solche Sachen an.
Sind deswegen verkopft.
Ja, ich würde es auch gerne einigermaßen abschließen wollen, damit wir über Slither, den Film, reden können, aber ja. ich bin nicht so im Reinen mit eben dieser Fragestellung, wie du konntest das, glaube ich, auch eigentlich besser vielleicht auch zur Seite schieben oder irgendwie dich damit arrangieren, weil du den Film, glaube ich, im Ganzen lieber magst. Mir blieb eben diese Bilder gerade vom Beginn, wo wir sehen eben nicht normales Townsfolk, wir sehen eben einen Typ mit einer Hasenscharte, aber nicht einer echten, sondern das ist ein Make-up-Effekt. Ja. Und den sehen wir eben wie eine Dose, wie er Bier trinkt und ihm die Suppe und das Kinn runterläuft. Und eine adipöse Frau im Rollstuhl, die Main Street runterfährt und was weiß ich, das sind schon so dezidiert Leute, so Außenseiter, Menschen, Kreaturen, furchtbar, auf die wahrscheinlich viel im Kinopublikum blicken, gerade wenn es so eine Festival-Crowd ist, und ich glaube, Slither ist wirklich immer so mit Gedanken an die Fantasy-Filmfest-Leute auch ein bisschen inszeniert, die dann einfach die Faust ballen und yeah, wieder ein geiler Spruch und yeah, wieder ein geiler Gore-Effekt, die schon da drauf blicken und sagen so, sind die alle scheiße, die Leute, die
da wohnen. Es ist nicht dieser liebevolle Blick auf Freaks, wie ihn ein David Lynch zum Beispiel hatte.
Nur nicht mal wie The Blob ihn hatte, ehrlich gesagt.
Stimmt, ja, richtig. Aber eben einfach so dieses Schönheit im Eigenständigen finden, sondern eben ja mit dem Finger drauf zeigen. Ich gebe dir völlig
recht. Aber muss der Film vielleicht auch machen, dieses, ich möchte nicht sagen, dass es unsere Haltung ist, aber dieses potenziell angeekelt sein oder entrückt sein von den Menschen, die dort wohnen, damit der Film auch die Pointe des Films, also der weitere so funktioniert, nämlich die kommen ja alle ums Leben.
Ja.
Und vielleicht wäre es dann auch gar nicht so zuträglich, wenn das jetzt alles total nette Dörfler werden würden, dass wir uns das angucken und sagen so, meine Güte, tät's mir aber leid, wenn die alle sterben würden.
Möglich. Durchaus.
Ja. Und wie gesagt, jetzt bitte hier nicht zu weit interpretieren. Wir reden hier nicht über wertes und unwertes Leben. Das will ich nicht damit sagen. Mm. Ich rede von der Hollywood-Perspektive auf diese Art von Community. Und die ist, scheint mir sehr entrückt.
Richtig. Also sagen wir mal so, den Eindruck kann man ja schon haben, dass James Gunn, sagen wir mal, so das Kleinstadtleben jetzt nicht so schätzt.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Also meine Nathan Fillions Figur kommt vielleicht noch am besten bei weg, aber sagen wir mal, der Allerschlauste scheint er ja auch nicht zu sein.
Das fand ich gut wiederum.
Michael Rookers Grant, wie gesagt, ich finde den Namen immer noch toll, ist ein Kotzbrocken. Elizabeth Banks ist Starla, auch wenn alle Zombies am Ende irgendwie ihren Namen rufen, trifft ja nun offenkundig auch keine wirklich sympathischen Entscheidungen. Ansonsten wäre sie mit Bill zusammen und nicht mit Grant. Und so weiter und so fort. Ja, der Bürgermeister ist eine fiese Sackratte. Und also, wie gesagt, so richtig, sowieso, das ganze Dorf kriegt irgendwie Wallungen, wenn das große Reh-Erschießfest wieder einmal im Jahr vor der Tür steht und so.
Ja.
Ich möchte da nicht leben.
Mir ist das jetzt aufgefallen, weil ich gerade sagte, ach, der heißt ja MacReady. Brander heißt Gutierrez mit Nachnamen. Also da gibt es anscheinend noch mehr Namen, die man kennt. So, egal. Ja. Schluss damit.
Genau. Ja, Struttemeyer, doch, kommt mir auch woher bekannt vor.
Schreibt es in die Comments.
Genau. Ja. Genau, aber dennoch nimmt sich der Film ja wirklich auch erstaunlich viel Zeit, um halt im Prinzip diese ganzen dörflichen, praktisch die Gemeinschaft zu zeigen, Zusammenhänge zu erklären. Sowieso habe ich so das Gefühl, nachdem sie alle am Anfang eingeführt werden, also eben Nathan Fillion eben versuchen, auf seiner Patrouille da zu schlafen, Starla, die in der Schule rumhängt, also als Lehrerin. Und dann haben wir fast eine volle halbe Stunde nur mit Michael Rooker. Ne? Und wir sehen, wie er eben versucht irgendwie auf über seine Frau rüber zu rutschen oder eben dann sich halt besäuft, dann eben die aufgeplatzte Schale dieses Schneckenmeteoritenviechs findet, dann eben die ganze Runde da mit Brenda, seine Verwandlung in ein Tentakelmonster, also zumindest die ersten zwei Versionen davon, bis dann halt irgendwann der Film schon erstaunlich weit vorangeschritten ist, bis wir letztendlich fast ausschließlich nur noch mit Bill zu tun haben und dann eben die Kacke am Dampfen ist und sie dann eben Brenda in der Scheune finden und so weiter und so fort.
Warum wird auf Grants Ehe mit Starla herumgeritten, weil er so viel älter war damals als sie zusammenkamen? Das wird, glaube ich, erwähnt, ne?
Ich glaube ja, und weil Grant ist halt scheiße reich.
Ja.
Und er ist aber sehr unsympathisch. Glaube ich, keiner mag ihn in der Stadt. Vielleicht auch, weil er reich ist und dass sie sich ihn geschnappt hat, oder darum, dass sie sich halt mehr oder weniger von seinem Reichtum hat. Ja. Einwickeln lassen. Ich glaube, das wird dir nicht so hoch angerechnet. Das sind so die Faktoren.
Also man muss ja grundsätzlich sagen, wenn man sich so die Autoritätsfiguren in dieser Stadt anguckt, und offenbar hat ja auch das Volk, das wählende Volk, die dazu bestimmt. Also sowas wie den dummdreisten Sheriff Bill Pardee oder hier Grant als quasi Mäzen oder irgendwie großer Industrieller wahrscheinlich, bei dem auch viele Leute beschäftigt sind in der Stadt, oder den Bürgermeister. Die haben sich schon ihr eigenes Grab geschaufelt, muss man sagen, mit solchen Leuten. Also sind alles sehr, sehr toxische Männer, die dort alle tatsächlich den Tod angeben. Das ist schon sehr unangenehm. Also ich möchte da nicht leben.
Ja.
Ich möchte es auch nicht wieder zu sehr verakademisieren. Es ist auch einfach lustig, muss ich sagen. Ich mag Nathan Fillion nicht so gerne. Das ist so, glaube ich, mein Pet-Peeve im Cast, weil ich finde so sein Stick als gut aussehender, aber dennoch irgendwie ein bisschen schusseliger Leading Man ist für mich ein bisschen überreizt, aber ich glaube, das haben auch so die Jahre, die danach kamen, so ein bisschen überstrapaziert für mich, weil ich denke immer, er ist so sehr in dieser einen Rolle, steckt er fest, der ist klar ein Fanliebling, dem fliegen wahrscheinlich alle Herzen zu und alle Geldscheine, wenn der bei irgendwelchen Comic-Cons aufschlägt und da Autogramme gibt.
Ja.
Aber ich habe auch Castle nie gesehen, vielleicht ist er da auch tipptopp drin. Ich weiß nicht,
er
weckt irgendwas in mir, was ich nicht mag. Ich finde aber tatsächlich auch seine Rolle nicht verkehrt, weil die ist eben auch betont, die ist dezidiert unsmart geschrieben. Also bis zuletzt ist er eigentlich ein ziemlicher Honk. Und er tut so recht schaffen, und da habe ich erstmal wirklich innerlich aufgestöhnt. Er wird eingeführt quasi mit, eigentlich habe ich ja im Grunde Starla viel mehr verdient und Grant nicht, weil. Und er erläutert, glaube ich, gegenüber seinem Deputy da irgendwie eben so ein paar Gründe. Und ich denke mir, oh, das ist jetzt so das. Aber es ist es ja nicht. Es stellt sich ja heraus, er ist im Grunde nur eine andere Variation von Idiot.
Ja, in der Tat, genau.
Also es ist nicht so schlimm wie Grant, der ist kein bösartiger Mann, und er betrügt auch vermutlich Starla, wenn die da zusammenkommen, nicht. Aber erstmal kriegen die kein Happy Ending im Sinne von Kissy Kissy. Und außerdem bleibt er eben bis zum Ende ein ziemlicher Holzkopf. Und das fand ich dann wiederum sympathisch.
Ich meine, Nathan Fillion kann den Holzkopf eben auch gut spielen. Ich glaube ja persönlich, er könnte auch andere Sachen machen. Ja, und wenn er, sagen wir mal, wollte, dann könnte, oder wenn er die Gelegenheit bekäme, könnte er, sagen wir mal, vielleicht eine etwas ausgeglichenere Karriere haben, wie ein Cary Grant oder sowas. Ja, der eben sehr wohl komisch sein kann, aber eben auch bedrohlich oder eben auch der Held oder sonst irgendwas. Aber er ist halt schon sehr auf den Trottel halt irgendwie eingeschworen mittlerweile. Und nochmal gesagt, ich habe Superman noch nicht gesehen, ich bin aber durchaus ein bisschen gespannt auf seinen Guy Gardner und frage mich, ob ich es mag oder nicht. Aber ansonsten ist, glaube ich, deine Einschätzung durchaus sehr richtig. Ich finde ja Michael Rooker hier durchaus auch eine Weiterführung, vielleicht auch rein optisch, aber eben einfach eine Weiterführung seiner Figur in Mallrats. So ein sehr, sehr großmäulige, ein bisschen übergriffige Typ, der eben aber auch völliger Idiot ist. Aber eben auf eine unsympathische Art und Weise. Mhm. Ne? Also hätte man mir gesagt, das soll die gleiche Figur sein, ich hätte sofort gekauft.
Nur Bezug auf Grant dachte ich tatsächlich, ist es vielleicht auch einfach nur, das kann aber auch einfach nur Michael Rooker sein, dass ich seiner Figur ein bisschen mehr Innenleben und Komplexität zuschrieb, als er, glaube ich, auf der Drehbuchseite hat. Weil Michael Rooker bringt so einen Hauch, möchte ich sagen, von Pathos rein. Also er ist auch schon jemand, der geht ja auch quasi in die Bar, weil ihn seine Frau nicht ranlässt. Also wie das gezeigt wird, darüber kann man auch sicher noch trefflich diskutieren. Ich mache es jetzt nicht, aber es ist schon eine merkwürdige Art von Ehe, die beiden führen.
In der Tat.
Dann geht er, eben wie es eben so ein zu Geld gekommener Redneck so tut, in die Dorfkneipe oder in die Bar, in den Saloon und will jemand abschleppen. Aber in dem Moment, wo es dann soweit ist, ist er dann auch plötzlich wieder von Gewissensbissen anscheinend geplagt. Und das ist schon, das fand ich schon interessant, wie das so etabliert wird. Also er ist wirklich nicht nur das, er ist kein reinrassiges Arschloch, möchte ich mal behaupten. Das wäre viel noch einfacher gewesen. Und an der Stelle macht sich James Gunn auch als Autor gar nicht so leicht. Und das möchte ich dem Film auch zugute halten. Und natürlich durch Michael Rooker, der einfach in der Lage ist, sowas durchaus differenziert oder ambivalent zu spielen.
Absolut. Und das hilft natürlich dem Film auch gerade im Schlussakkord, wenn eben aus Michael Rooker eigentlich nur noch ein großer Fleischhaufen geworden ist, von dem man aber nicht viel mehr sieht als die Augen. Aber da eben Michael Rooker mit den Augen gut arbeiten kann, wird da eben auch eine gewisse Dramatik halt auch durchaus sichtbar zwischen eben ihm und seiner Frau, die er sich einverleiben will aus sehr unterschiedlichen Gründen und die ihn quasi hintergehen will, um das ganze Zeug zu stoppen. Also das ist schon ganz cool, dass das eben klar ist im Prinzip, dass er eben jetzt nicht einer ist, mit dem ich persönlich gerne rumhängen möchte.
Bitte nicht.
Aber er eben auch nicht das verdient hat, was mit ihm passiert. Wobei mich tatsächlich gerade dieser Moment, wenn eben dann diese infizierten Dorfbewohner sich alle mehr oder weniger mit Grant eben verbinden, das erinnerte mich ja so ein bisschen an Society.
Ja, total. Ich meine, klar, auch dieser schleimige Blob am Ende, das ist das Society-Arschlochmonster oder diese kluppige Masse da.
Ja,
hatte ich mich auch sehr erinnert daran gefühlt. Also überhaupt die Effekte hier von Screaming Matt George oder was man eben von Brian Usener oder Stuart Gordon sieht. Auch sein Gesicht. Ich meine, die Alien-Kreatur in From Beyond sieht so ähnlich aus. Also, aber nicht identisch, möchte ich sagen. Also inspiriert, aber nicht abgekupfert. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Überhaupt die Effekte sind tipptopp und eine wirklich gelogene Art und Weise, wie hier visuelle, digitale Effekte mit prosthetischen, also praktischen Effekten verbunden werden. Ich muss sagen, also an einigen nagt ein bisschen der Zahn der Zeit oder das Budget, das mangelnde.
Ja,
aber es sieht wirklich noch gut aus, überwiegend.
Also, mir fällt das auf, wenn diese kleinen Schneckenviecher eben offenkundig CGI sind und über einen Baum rutschen. Hat mich das nicht so sehr überzeugt, wie halt das richtige Modell, das über die Fliesen im Badezimmer von Kylie robbt. Also das zum Beispiel, Da ist einfach ein Unterschied.
Ich finde schon, dass James Gunn offensichtlich weiß, weil er diese Filme wahrscheinlich noch und nöcher aufgesogen hat, wie wir es jetzt getan haben, nicht nur die letzten 13 Jahre, sondern auch unser Leben davor, dass er eben weiß, was funktioniert. Und wenn so ein Parasitenwurm in den Bauch, also in den Bauch eindringt oder in den Mund, in irgendeine Körperöffnung, das ist eben so, also da kann es vorher noch so geckig sein, also ich sitze zumindest da und denke mir,
total, absolut, das ist, ja klar, James Gunn erfindet hier das Rad nicht neu, ganz im Gegenteil, aber er weiß sehr, sehr genau, wie er eben im Prinzip etablierte Effekte und Sachen halt nutzen kann. Es ist ja dieses klassische Ding, was ich auch immer wieder sage, ich hasse jede Form von Gewalt gegen Augen. Ach siehst du, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, als wir über die Asphaltkannibalen gesprochen haben.
Gibt's da Augentrauma,
Ja, da gibt es eine Szene, wo der Finger irgendwie ins Auge gesteckt wird.
Ne? Ah, ja, stimmt. Ja, oh ja, ist nicht so toll getrickst.
Aber nee, ist
ja,
nicht toll. Es ist nämlich, das wollte ich nämlich sagen, es ist nicht toll getrickst, aber ich finde einfach die Idee an sich ist einfach so widerwärtig, dass es mich halt sofort kriegt. Und hier hast du völlig recht, sind es halt die Schneckenmonster im Mund oder eben was Grant da, diese Tentakel, die Grant aus dem Oberbauch da irgendwie rausflutschen und so und ja. Oder einfach die Vorstellung, dann immer da auf dem Boden zu liegen und dann wird man von diesen Millionen von Schnecken da überglitscht. Ja. Nee.
Also, dieses Character Design von dem, was die Figuren, ich glaube, der Deputy nennt das einmal so, oder der Bürgermeister Squidman nennen, also der dann da übers Feld läuft und die Kuh tötet. Ja. Also, das finde ich auch tatsächlich schon sehr, sehr gelungen und auch sehr lustig tatsächlich.
Aber das hat auch schon ein bisschen was vom Thing natürlich.
Ja, ne? Natürlich. Also, aber wenn er noch nicht ganz so weit gediehen ist, also in seiner Entwicklung und da erstmal flieht und ab dieser lange Arm da rumschlackert und er kommt einfach kaum durch den Türrahmen und flieht dann eben vor dem Sheriff und dieser lange Arm klatscht dann auch einmal so gegen den Türrahmen. Das fand ich schon sehr, sehr lustig tatsächlich.
Also. Ja, aber es ist eben, aber es ist lustig, aber gleichzeitig ist es auch so nachvollziehbar. Ne, dass der Moment, in dem er halt auf einmal so eine komischen Tentakel da entwickelt, sich nicht sofort damit koordiniert bewegen kann.
Ja.
Ich finde das schon cool. Also der Film hat schon ein paar echt hübsche Ideen und unangenehme Szenen und mir sind die Figuren tatsächlich so nah, dass ich eben sagen wir mal, so eine Szene, wie wenn dann eben alle zu viert dann im Auto sitzen und also betreten sind.
Ja.
Und es eben nicht mal Bill irgendwie schafft, mit einem lockeren Spruch die Szene irgendwie aufzulockern, denke ich so, ja, also rein von der Charakterführung auch gar nicht verkehrt. Das müsste ja nicht sein, aber ich gucke gerade immer so nebenher Ash vs. Evil Dead.
Ja.
Die ich sehr mag, die Serie, also alleine weil Bruce Campbell toll ist, aber eben seine, die Figuren, die mit denen er sonst so spielt, sind auch klasse. Aber da findet eben auch ganz, ganz viel in Sam Raimis altem Auto statt. Mhm. Und Bruce Campbells Ash kann halt die Fresse ja auch nicht halten. Ne? Und da wird eine Szene, in der sie eben alle, wie jetzt hier, schockstarr sind, könnte man sich in der Serie nicht vorstellen. Und
ja,
hier ist halt irgendwie, wenn eben jemand explodiert, wenn irgendein Kopf ab ist oder sonst irgendwas ist, die Figuren reagieren darauf zumindest ansatzweise nachvollziehbar.
Es ist einigermaßen nachvollziehbar. Ich glaube, warum der Film berührt mich nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen enttäuschend und er sollte es, weil gerade bei Filmen, die so in kleinstädtischen Milieu oder Dörfern spielen, einfach aufgrund auch meiner eigenen Lebenserfahrung, die haben meistens bei mir relativ leichtes Spiel, wenn ich da diese Community sehe in Nightmare on Elm Street oder in The Blob oder und ich meine, das sind alles amerikanische Teenager mit völlig anderen Leben und Problemen. Mm. Und trotzdem geht ihm immer relativ schnell, relativ nah und hier denke ich mir, hier bleiben die mir seltsam fremd, aber vielleicht ist es auch so, weil einfach diese kennst du Moment einfach in diesem Film so viel für mich überschatten, dass ich da niemals so richtig rankomme, weil ich mir ganz oft gedacht habe, ganz oft will heißen, um die 100 Mal plus minus, oh, das kenne ich doch aus einem anderen Film, das ist hier auch schon gemacht, aber das kenne ich schon besser oder anders. Mhm. Und wenn dann eben der Bürgermeister aufschlägt und ich denke, ja, du bist jetzt Walter Peck aus den Ghostbusters und du bist der Effekt aus dem Film und du bist die Szene aus dem Film und irgendwie, es ist halt ständig dieser Déjà-vu-Moment da. Ja. Und ich glaube, der hält mich davon ab, jemals an einen Punkt zu kommen, an dem ich sage, ich fiebere richtig mit. Und ich glaube, einige schaffen es fast, dass ich da hinkomme, wie Michael Rooker, der eben, ich glaube, mehr Pathos in diese Rolle in der Lage ist, reinzubringen, als auf der Drehbuchseite steht. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen, ja, zu viel, zu bekannt. Wobei, nicht alles. Also diese Flashbacks zu dem Slither-Planeten, die hier Kylie hat. Die fand ich gut, weil das war so ein Moment, wo ich dachte, es war einer der wenigen Momente, bei denen ich dachte, oh, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
Ja. Aber dagegen will ich auch gar nichts sagen, weil ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar. Ich glaube auch, dass es mir in gewisser Weise ähnlich ging. Ich habe mich über die kennste Sachen, glaube ich, mehr gefreut, alles in allem. Aber ja, ich hatte auch so zeitweilig das Gefühl, dass James Gunn vielleicht gedacht hat, okay, wenn ich ihn wenn ich nur einen einzigen Film machen kann,
okay,
nämlich diesen hier, dann schmeiße ich jetzt aber auch alles rein. Ob das jetzt so clever war, weiß ich gar nicht. Ich meine, Tarantino hat seine ganze Karriere mehr oder weniger darauf aufgebaut, aber er hatte halt, glaube ich, auch noch ein bisschen was Eigenständiges dazu zu sagen. Und ja, ich habe eben die Befürchtung, dass du da recht hast, dass James Gunn eben außer Kennste hier nicht viel wirklich beisteuern kann oder will.
Ich finde aber sehr nachvollziehbar, das, was du gerade sagst, dass natürlich eher der, ich meine, er hat ja schon so einen mittelgroßen Erfolg vorher. Ich habe auch ein paar ältere Sachen von ihm gesehen. Also ich kenne Romeo und Juliet und ich habe auch Lolly Love gesehen, den Film, den er zuvor gemacht hat mit, deswegen ist sie auch hier, Jenna Fischer, mit der er ja damals verheiratet war.
Ah ja.
Was ab so eine Mockumentary ist. Und ich mochte auch mehr oder weniger seine Filme und er war schon so auf halbem Wege ins Hollywood-Establishment. Das sah man eben vor allem an den Leuten, mit denen er dann auch in kleinen Nebenrollen teilweise oder mal so ein Cameo-Auftritten auch zusammengearbeitet hat. Also er war kein Niemand, aber ich verstehe absolut, was du sagst, dass er möglicherweise, und das vielleicht auch so in seiner Defensive, zu seiner Verteidigung mal gesprochen, dass es natürlich durchaus hätte sein können, wenn Slither jetzt der komplette Kackfilm geworden wäre und kein Dollar eingespielt hätte und finanziell erfolgreich war er ja auch nicht, dass es durchaus hätte sein können, dass das hier seine einzige Regiearbeit bleibt. Und klar, ich meine, er wird sich dumm und dusselig verdient haben an den Scooby-Doo-Drehbüchern oder an dem, was er mit Zack Snyder für Dawn of the Dead gemacht hat. Da hat er auch das Drehbuch geschrieben. Aber genau, es hätte ja durchaus sein können, dass er diesen einen Versuch hat und dann nie wieder und dann unter dem Gesichtspunkt verstehe ich dann natürlich, dass er sagt, komm, everything at the kitchen sink.
Ja, absolut. Also.
Wobei Letzteres fehlt, das gibt es schon im Blob, also im Blob-Remake. Genau.
Stimmt, genau, ja. Aber immerhin hat der Lloyd Kaufman noch einen kleinen Gastauftritt
gegeben. Ja, das fand ich
irgendwie sympathisch.
Und er selber auch, ne? zu Beginn als Lehrer. Ja.
also, wie gesagt, also ich finde Slither, ich mag ihn, ich finde, der Film hat das Herz am rechten Fleck. Ich finde, das ist alles sehr nachvollziehbar, beziehungsweise also auch einfach von der Produktionsseite her, für mich zumindest verständlich, und ich kann Spaß dran haben. Wie gesagt, es ist jetzt nicht der allerheißeste Scheiß und das allerneueste und die reine Horrorfilm-Offenbarung und sonst wie. Aber ich finde ihn so als Bindeglied zwischen eben seiner Trauma-Arbeit und dann eben, was ich den Sachen jetzt hier für Disney und dann seit neuestem Jahr offenkundig Warner, beziehungsweise DC, finde ich ihn auf jeden Fall hochinteressant, weil, ja, er ist halt irgendwo so dazwischen und damit gelungen. Also, doch, durchaus. Also, ich hatte jetzt wieder mein Spaß und es sind eben einfach ein paar Sachen dabei, die schön eklig sind.
Dieser Röntgenbildeffekt, dieser visuelle Effekt hat mir gut gefallen.
Oh ja, der war nett.
Ich meine, klar, natürlich auch sehr Hongkong-Kino extrem, aber meine Güte, wenn man schon klaut, dann bei dem Besten. Und insofern, also es ist ein bisschen Story of Ricky, aber 20 Jahre nach Story of Ricky, aber total okay, finde ich. Ich habe nur eine Frage an dich, weil ich es, glaube ich, nicht ganz verstanden habe. Und ich glaube, vielleicht lohnt es auch nicht, den Film da so weit in Frage zu stellen oder Dinge in Frage zu stellen, wie auch immer. Aber Michael Rooker richtet sich da so eine Art Biwak ein im Keller bei sich in der Villa, also so ein Lagerplatz, ne, mit Laub. Ja. Und hatte der den schon vorher, weil er so ein Prepper-Dude ist? Oder erst nachdem er, sagen wir mal so, beginnt sich in eine Schnecke zu verwandeln? Weil der liegt fast auf diesen Blättern und regelt sich da und dachte, okay, ist das jetzt so sein neues Schneckennest? Oder?
Also ich hatte eher so das Gefühl, er hat ja irgendwie, diesen Laubhügel, den schüttet er ja auf. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er irgendwie, keine Ahnung, aus dem Garten halt einfach irgendwie die runtergefallenen Blätter mehr oder weniger in irgendwelchen Tüten hatte. Entweder aufgehoben oder für einen Kompost oder keine Ahnung, das hat er den ganzen Tag über gemacht oder so, weiß ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er diesen Laubhaufen vorher schon hatte.
Okay.
Aber dass er sich das unten einrichtet, ist eben ja vermutlich, weil er eben so eine Art Hive bauen will, indem er dann ja letztendlich dann als großer Fleischblob dann da residiert. Und das ist mehr so oder weniger so der Anfang davon.
Diesen ganzen Jahr Fleisch, Kotelett, Hackfleisch-Einkauf und die er dann auf dem Pickup lädt, fand ich auch sehr lustig. Auch der Dialog, die Dialogszene da in der Fleischerei oder in diesem Supermarkt. Ja, ja. Nicht mal so lustig, natürlich, wenn er anfängt, Hunde umzubringen, aber.
Ja. Ich meine, dass die dann irgendwie alle mit, also sie sprechen ja nicht mit seiner Stimme, aber sie sprechen praktisch mit seinem Geist im Prinzip. Das fand ich auch eine schöne Idee. Ich fand auch interessant, dass es mich halt auch eine Weile hat überlegen lassen, ob er, also praktisch, wenn er ausgeschaltet ist, ob dann eben alle anderen Dorfbewohner quasi befreit werden. Und dass sie dann alle umfallen und eigentlich den Rest des Films dann rumliegen. Da dachte ich mir, okay, das ist konsequent.
Aber das zeigt doch, aber echt konsequent. Ja, das zeigt doch, was wir für große Humanisten sind tatsächlich. Weil ich habe mir die Frage auch gestellt und ich war auch tatsächlich authentisch enttäuscht, dass sie nicht wieder aufstehen. Dann wiederum dachte ich mir, andererseits aber auch schön konsequent, dass ich mutmaße mal, jetzt alle tot sind.
Ja, von der gesamten Stadt sind eigentlich nur noch die drei übrig, ja. Genau, und Bill und Starla kommen nicht mal zusammen. Oh, verdammt, jetzt habe ich es gespoilert.
Ist ein gut, grundsolider Film, ja.
Ja, aber wollte ich sagen, das finde ich aber auch sympathisch, dass Starla sich dann um Kylie kümmert. Ne? Und eben, weil die ja auch die ganze Familie verloren hat und so und eben gar nicht jetzt eben wie in die Arme unseres schillernden Heldes rennt. Mhm. Ja, oder ich fasse kurz zusammen, relativ starke Frauenfiguren bei erstaunlich dämlichen Männern hier.
Sehr schön. Gute Filmauswahl. Ja. Passend auch, um unseren kleinen kreativen Break einzuläuten, weil wir hören uns in Zukunft, ich würde mal sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 99,9%ig natürlich wieder, aber nicht so bald. Das wird alles ein bisschen unregelmäßiger sein in den nächsten Monaten.
Genau. Wir brauchen mal ein bisschen Zeit für andere Projekte oder vor allem weniger Stress? Ist das vielleicht das richtige Wort?
Ja, schieb das ruhig auf mich. Das ist ja auch alles vollkommen richtig so.
Genau, aber sagen wir mal, Wiedersehen macht Freude und ich glaube auch tatsächlich, dass wenn wir jetzt ein bisschen pausieren, dann wird es halt umso schöner, wenn wir uns dann wieder hören. Von daher danke ich Ihnen, allen unseren ZuhörerInnen und freue mich aufs nächste Mal. Danke dir natürlich auch.
Ja, ich bedanke mich und wir hören uns. Bis bald.
Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
Jetzt haben wir ihn. Hier gibt's keinen Kampf für ihn. Asphalt-Kannibal.